allein mit der Waffe des Charismas gewann. Damit das Wunder des Machtwechsels ohne Blutvergießen geschehen konnte, mussten allerdings 1000 Eide gebrochen werden. Das hässlichste Gesicht der Geschichte der 100 Tage ist darum der Verrat. Verraten wurde der König. Auch Napoleon wurde verraten.
Schon die Revolution mit ihren zahlreichen Kehrtwendungen hatte die hohe Schule der Überlebenskunst gelehrt. Jetzt, in den Jahren 1814-15, beschleunigte sich das Karussell der Loyalitäten abermals. Im Frühjahr 1814, nach der ersten Abdankung Napoleons, standen die langjährigen Gefolgsleute des Kaisers vor der Frage, wie sie sich zu Ludwig dem 18. verhalten sollten. Noch nicht einmal ein Jahr später stellte sich die Loyalitätsfrage erneut. Die unvermutete Rückkehr Napoleons setzte mit einem Schlag die komplette Funktionselite unter Bekenntniszwang. In Bedrängnis gerieten vor allem die Generäle. Auf sie baute der König. Sie sollten den Eindringling aufhalten, ihrem Eid gemäß. Die Schwierigkeit bestand darin, dass die Generäle diesem Eindringling alles verdankten, nicht zuletzt ihre soziale Stellung und ihren Reichtum. Die meisten hielten den feuchten Finger in den Wind, hoffend, am Ende auf der siegreichen Seite zu sein. Die 100 Tage waren eben nicht nur ein Heldenepos. Mit dem Wiedereinzug des Kaisers in die Tuilerien am 20. März erreichte das Rückkehrabenteuer Napoleons seinen Höhe- und Wendepunkt. Frankreich hatte sich in dem Interim der bourbonischen Restauration verändert. Es hatte die Früchte des Friedens schätzen gelernt. Napoleon bot sich als Garant gegen die Arroganz des Adels und gegen den Rückfall in vorrevolutionäre Zustände an. Damit entsprach er den Wünschen der Mehrheit. Aber brachte er nicht den Krieg zurück? Napoleon war bewusst, dass er die Zeit des Exils nicht einfach ausblenden konnte. Er musste sich neu erfinden. Nach außen verkündete er die friedliche Koexistenz. Den inneren Frieden sollte eine neue, vergleichsweise liberale Verfassung befördern. Aber der Akt additionnel geriet zum Fehlschlag. Die Bonapartisten fanden ihn zu liberal, die Liberalen trauten Napoleon nicht und die in Wien konferierenden europäischen Mächte stellten, alarmiert durch das plötzliche Wiedererscheinen des Kaisers auf der Bühne, ihre Streitigkeiten zurück. Keinen Moment zögerten Russland, Österreich, England und Preußen, Napoleon zu ächten. Es half ihm nichts, dass er seine friedlichen Absichten beteuerte. 4 Armeen warfen die europäischen Großmächte ihm entgegen, jede 200.000 Mann stark. Rechtlich betrachtet mischten sie sich in die inneren Angelegenheiten Frankreichs ein. Aber hatte Napoleon glauben können, man werde der Vertreibung Ludwigs des 18. tatenlos zusehen? Man werde dulden, dass der revolutionäre Vulkan wieder Lava spuckte, dass Frankreich sich erneut zur Supermacht und er selbst sich wieder zum Oberkönig Europas erhob? Eine Aufholjagd. Napoleon hat die Zähigkeit der gotischen Mächte, wie er Österreich, Preußen und die anderen Blüten des Ancien Regime nennt, unterschätzt. Gebeugt, aber nicht gebrochen, haben die alten Dynastien dazugelernt. Sie haben ihre Kriegführung verbessert. Vor allem sind sie politisch klüger geworden. Lange waren sie an sich selbst gescheitert. Sie hatten es nicht vermocht, ihre Interessengegensätze hintanzustellen und die Kräfte zu bündeln. Erst der Vertrag von Kalisch schweißte sie zusammen. Darin verpflichteten sich im Februar 1813 Russland und Preußen, nicht eher auseinanderzugehen, bis man Napoleon besiegt habe. Es ist dieser Geist von Kalisch, der nach der Landung Napoleons wiederbelebt wird und an dessen Sperrmauer alle Versuche des Kaisers, die Alliierten zu spalten, zerschellen. Was unternimmt Napoleon nicht alles? Er schreibt den Souveränen beruhigende Briefe, um England günstig zu stimmen, wo in diesen Tagen der Kampf gegen die Sklaverei ein großes Thema ist, untersagt er den Sklavenhandel. Caulaincourt, der Außenminister, gibt seinen Sendboten auf, überall zu verkünden, dass seine Majestät alle Großmachtpläne aufgegeben hat. Aber die Briefe bleiben ohne Echo. Die in Wien versammelten Herrscher stellen sich taub. Sie lassen keinen Keil zwischen sich treiben.
Obwohl der Krieg noch nicht förmlich erklärt ist, handeln die Alliierten kriegsmäßig. Lebensmittellieferungen nach Frankreich etwa werden unter Strafe gestellt. Das System der Kontinentalsperre, mit dem Napoleon vor Jahren